Servus.
Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Ich bin die Tammy und willkommen zurück zu einer neuen Episode.
Yo, 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 was geht?
Kinder der Sonne.
Ich meine, bei mir regnet es gerade, aber ja.
Das Wetter ist heute ganz, ganz komisch. Es war zuerst bewölkt. Ja, die letzte Woche.
Die letzte Woche ist hardcore, aber richtig hardcore Aprilwetter.
Ja, Katastrophe. Also,
ich habe auch zeitgefühlt Montag durchgehend Kopfschmerzen. Meine Hauptmahlzeit sind momentan Ibos. Aber kein Wunder, ich meine, Montag, Dienstag urregnerisch, Mittwoch gestern bin ich ohne Jacke in der Sonne gesessen, mir war heiß. Heute ist es nicht kalt, aber irgendwie so diesig.
Was ist es?
So diesig, so so dizzy. Weißt du, was ich meine?
So nicht, was du meinst.
Nicht so, so wie so trüb, aber weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es genau unter Tags war, weil ich halt arbeiten war. Ich weiß jetzt nicht, ob so stark die Sonne gescheint hat, aber wie ich jetzt von der Arbeit zu Hause gegangen bin, es war so bewölkt, so grau, so. So hast du richtig gemerkt, dass es gleich regnen wird. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja. Okay. Ja. ja, mal schauen. Ich hoffe einfach nur nächstes Wochenende zu Ostern, dass das Wetter geil ist, weil hätte ich echt Bock drauf.
Ja, ich auch.
Na gut. Haben wir irgendwas zu besprechen? I don't think so. Na gut, wenn wir sonst nichts zu besprechen haben, würde ich sagen, ich introduce ourselves und dann starten wir, oder?
Sehr gerne.
Also hallo, hallo, hallo an alle Neuankömmlinge oder auch an die, die schon länger da sind. Wir, die Tammy und ich, wir sind das Austrian True Crime Duo, ein True Crime Podcast erstellt von zwei Freundinnen, die sich seit Ewigkeiten kennen. Wir behandeln hier österreichische Kriminalfälle, entspannt, humorvoll, zwanglos, natürlich trotzdem in Gedanken mit den Opfern und deren Angehörigen, weil wir wissen, das sind sehr tragische Fälle, Thematik, you know what I mean, über die wir hier reden. Und ja, ich würde sagen, starten wir mit dem heutigen Fall. Ich habe mich heute dazu entschieden, also nicht heute, sondern schon vor ein paar Tagen, dass ich einen Fall mache, der uns vorgeschlagen worden ist, weil, ich weiß nicht, eine Person hat letztens unter meinem, glaube ich, letzten Fall einen Kommentar gepostet, dass die Person dann aber wieder gelöscht hat, I don't even know why, ob wir nicht aktuellere Fälle machen können.
Mhm.
Das wird halt unter dem Post geschrieben, wo wir einmal einen Fall machen aus 1913 oder so. Aber ich verstehe das Verlangen nach aktuelleren Fällen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Tammy sieht das genauso wie ich. Aktuelle Fälle sind ja alle schön und gut, natürlich voll interessant, können wir mehr damit anfangen quasi, weil es ein bisschen relatable ist und so, weil wir es aus den Nachrichten kennen. Aber es ist so sauschwer, von neuen Fällen irgendwie Hintergrundinformationen über irgendwen zu finden.
Absolut, vor allem erstens das und zweitens sind die Sachen halt dann noch meistens im Laufen, weil oft kommt es halt vor, dass manche Fälle sich über Jahre ziehen und da halt dann irgendwann später erst eine Verhandlung stattfindet und dann, sicher kann man natürlich dann drüber dann sprechen, aber es ist halt, finde ich, dann schade, wenn man dann zum Beispiel dann noch ein Jahr warten muss oder noch ein halbes Jahr warten muss oder wie lange auch immer, bis man dann das Endresultat dann präsentieren beziehungsweise halt dann berichten kann. Deswegen, so wie der Marina sagt, das ist einfach oft wirklich sehr, sehr schwer, was über neue Fälle zu machen. Und alte Fälle sind auch sehr interessant und natürlich schauen wir dass wir einen guten Mix halt haben, aber es ist eben halt oft ein bisschen schwierig.
Genau. Und deswegen, ich finde es halt dann auch immer, keine Ahnung, was heißt nicht unbedingt blöd, weil es ist ja auch voll in Ordnung, wenn man Episoden postet, die halt eine halbe Stunde lang sind oder, keine Ahnung, halt eben um den Dreh. Es muss ja nicht immer eine Stunde Episode sein. Aber ich glaube einfach dadurch, dass wir anfangs immer so lange Episoden gemacht haben, einfach weil die Fälle viel ausgiebiger waren, kommt es einem jetzt so komisch vor, wenn man so kurze Fälle macht. Aber ja, ich glaube, wir müssen uns einfach, oder wir sollten uns einfach daran gewöhnen, dass es in Ordnung ist. Und ein Zuhörer hat uns vor einiger Zeit einen Fall vorgeschlagen und da dachte ich mir jetzt, ich lese mich da mal ein bisschen durch und habe jetzt dann im Endeffekt beschlossen, dass ich den Fall heute machen werde. Also thank you. Und ja, es geht um den Welser Taximord. Ja, also ich kannte den Fall nicht. Der ist 2015 passiert. Ich habe davon nicht, also nicht, dass ich mich erinnern könnte, ich habe davon weder gehört noch gelesen oder irgendwie wurde ich darauf aufmerksam. Wir befinden uns im Bezirk Welsland in Oberösterreich und in der Nacht vom 20. auf den 21. April, in den frühen Morgenstunden, ist ein Taxiunternehmen, also der Chef von dem Taxiunternehmen in Linz, ist sehr beunruhigt, weil eine seiner Taxilenkerinnen sich nicht retour meldet. Und er langsam halt ein bisschen unruhig wird und das ist irgendwie total komisch, dass das halt so lange dauert. Und in den frühen Morgenstunden beschließt er dann halt eben mit seiner Frau, sich an die Polizei zu wenden und die Bedenken halt zu äußern und halt auf Nummer sicher zu gehen. Und zwar handelt es sich bei dieser abgängigen Taxilenkerin um seine Angestellte, eben die 56-jährige Ingrid V. Die ist ursprünglich aus Pasching und Pasching ist halt auch in Oberösterreich. Und er meldet das eben der Polizei. So. Die Polizei reagiert eigentlich ziemlich schnell und sie, weißt du, die Taxis haben ja alle so GPS-Sender in den Autos. Und mit Hilfe von diesem GPS kann man dann das Auto auch orten. Und gegen 2.30 Uhr morgens finden sie dann das Auto auf einem Parkplatz von einem Gartencenter in Gunzenkirchen. Das ist halt im Bezirk Welsland. So, man findet eben das Auto und weiß dann auch ziemlich schnell, warum sich Ingrid nicht gemeldet hat. Weil man findet Ingrid ermordet mit etlichen Messerstichen im Auto liegen.
Oh no.
Ja, genau, also die Ingrid ist eben, wie vorhin erwähnt, 56 Jahre alt gewesen, war Mutter eines bereits erwachsenen Sohnes, also sie hatte schon einen erwachsenen Sohn und das ist halt ziemlich tragisch, weil, also keine Ahnung, man hat dann halt eben geschaut, so warum, also was die, so die ersten Ermittlungen eben hat man gemacht und man hat sofort festgestellt, dass die Tageslosung gefehlt hat und der Chef von dem Taxiunternehmen hat halt eben auch gemeint, weil halt dann eben das Thema Raubmord aufgekommen ist, also das Motiv Raubmord, hat er gesagt, das findet er ein bisschen komisch, weil sie hatte vielleicht maximal 50, 60 Euro in ihrer Tasche von den vorherigen Fahrten, weil sie auch noch nicht lange gefahren ist an dem Abend. Und ihre Aktentasche hat halt gefehlt und in der hat sich ein Laptop und ein Tablet befunden. Also ich meine, ich weiß schon, Leute haben wegen weniger gemordet, aber das so 50, 60 Euro und halt ein paar elektronische Geräte ist jetzt, ja, keine Ahnung, ich meine, es klingt blöd, weil nichts wirklich ein Grund zu morden ist im Großen und Ganzen, aber das ist halt schon lächerlich.
Definitiv. Also,
ja, keine Ahnung, der hat ja sonst gar nichts gemacht. Und der Chef vom Taxiunternehmen, ich glaube, ich habe vorhin gar nicht seinen Namen gesagt, der heißt Karl Resch, hat dann eben auch voll geäußert, dass das alles seltsam ist und dass er das nicht glaubt, dass es ein Raubmord war und hat dann halt auch eben sofort der Polizei berichtet, was er berichten konnte. Es war so, dass die Ingrid erst seit kurzem eigentlich Taxilenkerin war, also aktive Taxilenkerin, und zwar seit September 2014 und wir haben jetzt April 2015. Davor hat sie nämlich schon auch im Taxiunternehmen gearbeitet, aber an der Funkstelle. Das heißt, wenn du halt die Funkstelle angerufen hast und gesagt hast, yo, ich möchte ein Taxi nach von A nach B nach dorthin, dann war sie halt diejenige, die abgehoben hat und responded hat quasi. Sie war aber relativ unzufrieden in der Stelle, weil sie halt unbedingt unter Menschen wollte. Es war halt so eine Stelle, wo sie eben telefoniert hat, aber nicht wirklich so soziale Kontakte pflegen konnte während der Arbeit. Sie wollte aber unter Menschen und sie war halt ziemlich unzufrieden mit ihrem, mit der Stelle. Und dann hat sie eben entschlossen, beziehungsweise mit ihrem Chef, dass sie eben Taxilenkerin wird. Und sie hat meistens eigentlich die Nachtschichten übernommen, was sie gar nicht gestört hat, weil sie generell vom Wesen her ein sehr nachtaktiver Mensch war. Deswegen hat sie das eigentlich wirklich gerne gemacht. Sie hat auch echt viele, ja, quasi Leute, die sie sehr geschätzt haben in den Nachtdiensten, also Kunden. Sie hat auch immer wieder gleich ihre Visitenkarten hergegeben und die Leute haben ihr halt einfach sehr vertraut und haben auch gerne ihr persönlich halt genau ihren Dienst in Anspruch genommen, wenn sie in der Nacht unterwegs waren. Also sie dürfte eine echt nette Person gewesen sein, weil man sagt halt auch von ihr, dass sie quasi wie so die Mutter Teresa war. Sie hatte für jeden Fahrgast ein offenes Ohr.
Oh.
Auch für Leute, die sich bei ihr quasi ausgekotzt haben und die Fahrt eigentlich schon vorüber war, hat sie manchmal trotzdem ihnen zugehört oder ist trotzdem danach noch, wenn sie Zeit hatte und die Fahrgäste auch, auf einen Kaffee oder auf ein Glaserl gegangen und hat einfach mit ihnen geplaudert. Also sie war wirklich sehr beliebt und halt einfach ein sehr empathischer und so ein sozialer Mensch.
Oh, das ist voll süß. Solche Gell. Leute muss man wertschätzen.
Ja, das stelle ich mir halt auch eben so vor, wenn du in der Gastro arbeitest und so, die ganzen Leute mögen dich und die plaudern halt mit dir in der Bar und du bist eigentlich Kellner oder Barkeeper oder was auch immer und Psychologe irgendwie auch, weil du dir die Probleme von allen Menschen anhörst.
Ja.
Also, sie wurde anscheinend wirklich sehr, sehr gemocht. Und einfach, weil sie öfters eben auch mit den Fahrgästen nach den Fahrten noch geredet hat und so weiter, war es gar nicht so untypisch, dass sie sich nicht nach jeder Fahrt sofort bei der Funkstelle oder bei dem Taxiunternehmen halt wieder gemeldet hat. Mhm. Man wusste halt, okay, vielleicht chillt sie halt noch ein bisschen mit irgendjemandem und plaudert und so weiter. Und das war halt auch der Grund, warum der Chef einfach ein bisschen Zeit verstrichen hat lassen.
Ja.
Und das nicht sofort der Polizei gemeldet hat, weil er halt gedacht hat, was halt öfters vorkommt, dass sie einfach noch mit jemandem plaudert.
Ja gut, das ist, wenn das so Standard ist, dass sie noch quatscht, dann...
Eben, also wenn das so normal ist, weißt du, dann denkst du dir halt bei dem einen Mal nichts dabei. Aber eben, wie es dann zu lange geworden ist, hat er sofort gesagt, so, jo, das stimmt irgendwas nicht, das ist komisch.
Mhm.
So, die Polizei hat sich natürlich einmal, also die Ermittler haben sich den Tatort angeschaut und haben mit Hilfe von Polizeihunden in der Nähe des Tatortes eben auch schnell die Tatwaffe gefunden. Sie ist dort irgendwo in der Nähe vom Parkplatz an einem Bahngleis gelegen und die Tatwaffe war halt ein Messer. Wie genau das Messer ausgeschaut hat, wie lang oder was weiß ich, das weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall ein blutverschmiertes Messer, das sie gefunden haben, beziehungsweise der Hund. Und was man auch noch gefunden hat in der Nähe des Tatortes, war eine relativ auffällige Jacke. Es war so eine schwarz-weiße Jacke von der Marke Smog und die hatte halt eine große Aufschrift oben, wo gestanden ist West Hill 1982 Scotland in der Größe S. Und es war halt eine ziemlich auffällige Jacke, so eine, die siehst du halt jetzt nicht so oft. Und da haben sie sich schon gedacht, okay, das ist irgendwie komisch und haben die mal mitgenommen. So, man hat dann natürlich auch geschaut, wo die Ingrid, also was ihr letzter Fahrtweg war, wo sie gestartet ist mit diesem letzten Kunden und wo, und natürlich, ich meine, wo sie hingefahren ist, wissen sie, weil da haben sie ja tot aufgefunden. Aber sie haben dann eben gesehen, dass sie vom Linzer Hauptbahnhof gestartet ist. Und dann haben sie eben mal gesagt, wir brauchen vom ganzen Areal quasi die Überwachungsvideos. Vielleicht finden wir den Täter oder die Täterin, die halt eben mit der Ingrid mitgefahren ist. Also lassen Sie sich die ganzen Videos schicken. Und relativ schnell fällt Ihnen ein Mann auf, der erstens genau diese Jacke trug, die Sie gefunden haben. Und der wirklich stundenlang am Linzer Hauptbahnhof steht und einfach nur wartet. Also,
okay.
Ja, er hat sich, natürlich hat er sich schon immer wieder ein bisschen bewegt, aber er hat sich immer im Areal des Hauptbahnhofes aufgehalten und hat irgendwie, ja, hat irgendwie so gewirkt wie bestellt und nicht abgeholt. Also er hat irgendwie nichts gemacht, hat immer nur rumgeschaut. Und sie konnten aber ein gutes Bild von ihm bekommen. Eben, man hat gesehen, dass er eine Glatze hat oder halt wenig Haare und dass er diese Jacke eben getragen hat. Und sieht ihn dann gegen 21.30 Uhr am Vorabend eben am Hauptbahnhof in Linz in den weißen Mercedes einsteigen, den Ingrid an dem Abend gefahren hat. Und so circa eben um 21.30 Uhr ist er dort eingestiegen und laut den Rekonstruktionen der Polizei, wie denn der Abend hat, also wie er wahrscheinlich abgelaufen ist, sollten sie dann gegen 22.10 Uhr, also circa 40 Minuten später, auf dem Parkplatz in Gunzenkirchen angekommen sein. Also weil man fährt anscheinend circa 40 Minuten von Linz nach Gunzenkirchen. Sie haben dann eben auch alles kriminal, also sie haben ja gewusst, okay, das ist der letzte, das ist dieser Mann, der mit ihr als letztes gefahren ist, der hat die gleiche Jacke an, das muss quasi der Täter sein oder der Mensch sein, der irgendwie was damit zu tun gehabt hat oder irgendwas weiß. Währenddessen parallel war natürlich all das, was sie gefunden haben am Tatort in so kriminaltechnischen Untersuchungen, also wurde analysiert und keine Ahnung was untersucht. Und man konnte tatsächlich eben auf der Tatwaffe, aber auch auf der Jacke, Spuren sicherstellen. Und also halt DNA-Spuren. Und als man die dann eben im Labor ausgewertet hat und das System gezeigt hat, dass das keine neuen DNA-Spuren waren, sondern dass die schon im System sind, wusste die Polizei ziemlich schnell, um wen es sich da handelt. Oh, ja, und zwar gehörten die DNA-Spuren zum 46-jährigen Erwin K.
Erwin K., so, okay.
Genau, der Erwin. Die Polizei hat dann natürlich das Bild von Erwin K. im System mit dem von der Kamera, also über den Überwachungskameras eben, verglichen und hat dann eben festgestellt, ja, okay, das ist fix derselbe Mensch und hat dann auch schnell Aufnahmen veröffentlicht von der Überwachung, also von dem Überwachungsvideos, von dem Überwachungsvideo und von seinem Namen und so weiter und hat das zur Fahndung rausgegeben. Weil sie haben halt gewusst, also sie haben, er hatte anscheinend eine Meldeadresse irgendwie oder weil er war in so Notschlafstellen. Warum? Komme ich dann noch darauf zurück. Auf jeden Fall haben sie dann dort geschaut und konnten sie ihn aber nicht ausfindig machen. Und generell konnten sie ihn nicht finden und deswegen haben sie ihn dann auch gleich zur Fahndung halt eben ausgeschrieben, weil sie halt eben nicht auch nicht riskieren wollten, dass er irgendwie abhaut oder so. Und man warnte auf jeden Fall davor, man wusste noch nicht genau warum, aber bei der Fahndung warnte man auf jeden Fall vor dem Mann, da er als eine besondere Gefahr für die Gesellschaft da er eine besondere Gefahr für die Gesellschaft darstellen soll. Und man hat einfach nochmal die Leute gewarnt und ihn halt eben zur Fahndung ausgestellt. Es gab dann anscheinend eine Pressekonferenz, wo der Landeskriminalamtschef und der Staatsanwalt darüber geredet haben und die haben halt dann eben nochmal so betont, dass man wirklich aufpassen soll. Und als dann der Erwin K. eben zur Fahndung ausgeschrieben worden ist, hat das eine Rezeptionistin in einem Hotel mitbekommen, im Hotel Greif. Das ist in der Welsener Innenstadt. Die hat die Fahndung eben mitbekommen und dachte sich so, ich bilde mir ein oder ich bin mir ziemlich sicher, dass vorhin ein Mann mit diesem Namen und dem Aussehen bei mir im Hotel eingecheckt hat.
Oh mein Gott, unheimlich.
Ja, und sie hat das halt nochmal so kurz abgecheckt und hat dann so die Polizei angerufen und sie so, yo, ich glaube, der, den ihr sucht, der ist hier bei mir, so kann das sein. Und die meinten so, ja, natürlich kann das sein. Und das war dann auch eben das so, dass der ausschlaggebende Hinweis, dass sie den Erwin K., ich meine, das ist auch alles voll schnell gegangen. Insgesamt, glaube ich, von dem Zeitpunkt der Tat, beziehungsweise wo man eben von der Tat erfahren hat, bis sie den Erwin K. identifiziert haben, offiziell sind nur 66 Stunden vergangen, also das haben sie relativ flott geschafft. Und ich glaube, bis dann die Rezeptionistin angerufen hat, waren dann auch nur noch 1-2 Tage oder so. Also das ist alles innerhalb so einer Woche passiert. was ich eigentlich ziemlich gut finde. Also gute Arbeit geleistet haben die Kollegen hier. Also welche Kollegen? Ich sind nicht meine Kollegen, aber trotzdem, habt ihr gut gemacht. Genau, sie hat dann eben die Polizei verständigt und die sind dann, haben gleich mehrere Streifen zusammengezogen und haben dann das Hotel dann auch ziemlich schnell umstellt. Und kurz vor 19 Uhr an diesem Tag wurde dann der Erwin K. in seinem Hotelzimmer festgenommen. Und er wird beschrieben bei der Festnahme als ziemlich gechillt, also ziemlich gelassen. Er hat sich nicht gewehrt und hat eigentlich die Festnahme quasi mit offenen Armen angenommen. Das war richtig strange eigentlich. Ich meine, ich habe auch irgendwie das Gefühl und ich meine, aufgrund ein paar Aussagen, die er dann später noch tätigt, bestätigt es mir das eh auch. Aber weißt du, wenn man halt einen Mord begeht und dann quasi in der Nebenstadt mit seinem echten Namen eincheckt, so, dann lege ich es ja irgendwie drauf an, oder?
Ja.
Also das ist halt nicht wirklich der Begriff von Untertauchen mit seinem eigenen Namen in einem Hotel in der Nähe.
Ja, das ist nicht sehr klug.
Vor allem, aber muss ja auch mitbekommen haben, dass er zur Fahndung ausgeschrieben steht, weißt?
Ja, wenn es 2015 war, ich glaube, da bekommt man dann sowas noch relativ schnell mit.
Ja, also ich denke mir, wenn du, ich meine, keine Ahnung, ich rede jetzt zu blöd, weil ich habe es auch nicht mitbekommen. Ich meine, 2015, das war ein Jahr vor meiner Matura. Ich hatte wahrscheinlich andere Dinge zu tun. Aber vor allem, wenn du in der Gegend bist. Ich meine, ich glaube, dass die Leute in dem Bezirk wenigstens informiert worden sind. Wurscht, auf jeden Fall. Ich glaube, er hat es irgendwie drauf angelegt, dass er gefasst wird. Und ja, kommen wir mal zu Erwin an sich. Also, weil auch die Polizei, also der Landeskriminalamtschef und dieser eine Staatsanwalt, die auch ein bisschen vor ihm gewarnt haben und seine DNA-Spuren ja schon im System der Polizei drinnen waren, denkt man sich halt so, okay, was hat der Dude denn angestellt? Er ist ja anscheinend unbekannter. Ja, der Erwin K. ist auf jeden Fall schon einige Male im Gefängnis gewesen. Also das war nicht sein erstes Vergehen, obviously. Und zwar seine erste richtige Haftstrafe war auch gar nicht mal so kurz. Also die ging von 1990 bis 2009.
Oha, okay.
Also gute 19 Jahre. Wegen Mordes.
Ah.
Ja.
Damals. Deswegen, genau, weil sie haben ja die Spuren schon eingespeichert gehabt, was du gesagt hast.
Also ich meine, das hätte ja auch wegen einem anderen Vergehen sein können. Jetzt nicht unbedingt wegen Mord. Richtig, ja. Aber ja, ist auf jeden Fall interessant. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay. Und zwar hat er damals, ich glaube, er war so Anfang 20, in Graz hat er gelebt, also er hat lange in der Steiermark gelebt, hat er seine damalige Freundin, die zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt war, ermordet.
Nein, warum?
Warum? Willst du wirklich wissen, warum?
Ja, of course.
Sie hat ihm den Oralverkehr verweigert.
Oh, nein, deswegen.
Ja, sie wollte keinen Oralverkehr mit ihm praktizieren, was ihn sehr wütend gemacht hat und woraufhin er sie umgebracht hat und dann in einem Kleiderkasten versteckt hat, die Leiche.
Oh mein Gott.
Ich habe leider keine näheren Informationen zu dem Fall an sich gefunden. Aber ich habe eben so viel gelesen in den Artikeln, dass er sie eben, also den Grund, warum er sie umgebracht hat. Und vor allem, ich denke mir so, boah, 19 Jahre alt, so ein junges Mädchen. Und ja, weißt du, da sagt man so, yo, ich will nicht. Und dann wird man ermordet von seinem eigenen Freund.
Mhm.
Und ich weiß aber nicht, wie der Mord dann eben aufgedeckt worden ist und so weiter. Aber er hat eben dann eine Haftstrafe bekommen und ist von 1990 bis 2009 im Gefängnis gesessen und im September 2009 ist er dann eben wieder rausgekommen und ein paar Monate später, also ein halbes Jahr später circa, im Mai 2010 ist er dann nach Stein gekommen, also in die Justizanstalt Stein, weil wegen irgendeinem Raub, also da ist jetzt auch nichts Näheres gestanden, dürfte aber irgendwas ein bisschen Heftigeres gewesen sein. Und also er war ein halbes, dreiviertel Jahr, wenn überhaupt, draußen und ist dann eigentlich auch schon wieder eben sitzen gewesen. Und dort war er dann 3 Jahre lang. Also ich denke mir, da muss halt auch ein bisschen was Ärgeres passiert sein, dass du für Raub 3 Jahre bekommst.
Mhm.
Und dann hat er aber auf die 3 Jahre noch ein halbes Jahr drauf bekommen. Also ich glaube 5 Monate und ein bisschen was, also circa ein halbes Jahr, weil er von der Mordhaftstrafe ein halbes Jahr früher entlassen worden ist. Weil natürlich, surprise, surprise, war er ein Vorzeigehäftling, ein Musterbeispiel. Komm. Es hat nie Probleme mit ihm gegeben und er war der perfekte Insasse.
Ja, das...
Ja. Ich meine, wenigstens, muss man sagen, ist er nur ein halbes Jahr früher rausgekommen. Ja, das ist ja eigentlich schon eigentlich ziemlich untypisch, weil normalerweise gehen sie 5 Jahre rein und dann kommen sie auf Bewährung raus oder so.
Ja, das stimmt.
Also, das finde ich ja schon mal gut. Genau, und dieses halbe Jahr hat er jetzt noch zu seiner Haftstrafe für den Raub eben dazu bekommen. Und dann war er ein Zeitteil draußen. Also, wenn du dir denkst, er ist im Mai 2010 reingegangen für 3,5 Jahre. Und im Winter 2014 ist er wieder ins Gefängnis gekommen.
Junge.
Also er war wahrscheinlich auch wieder so ein knappes Jahr draußen. Und da ist er, also da ist gestanden, dass er wegen dem Paragraph 136, was der Paragraph für den Gebrauch eines unbefugten Fahrzeuges ist, nein, nicht unbefugt, unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges, also keine Ahnung, ob er einfach ein Fahrzeug gestohlen hat, mit dem er und damit rumgefahren ist, mit dem er nicht fahren darf. Ich weiß nicht genau, was das genau bedeutet, aber da wurde er nochmal zu einem halben Jahr verurteilt. Das heißt, er ist so im Herbst, Winter 2014 wieder ins Gefängnis gegangen und Ende Februar 2015 ist er rausgekommen. Und nur damit das Verständnis für alle da ist, Ende Februar 2015 ist er rausgekommen und Ende April hat er den Mord begangen. Also, da war er auch nicht wirklich lange draußen.
Aber warum lässt man den noch raus?
Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich tatsächlich auch. Erwin K. ist gebürtiger Deutscher. Ich habe aber sonst zu seiner Vergangenheit halt gar nichts rausgefunden. Ich weiß eben, dass er gebürtiger Deutscher ist, lange Zeit in der Steiermark gewohnt hat und dann eben eigentlich in Oberösterreich quasi unterwegs war. Ich meine, wenn er halt nicht im Gefängnis war, muss man halt auch dazu sagen. Ich glaube, sein Gefängnis war mehr zu Hause dann im Endeffekt. Und er wurde dann eben in dem Hotelzimmer festgenommen und daraufhin auch gleich von der Welser Staatsanwaltschaft vernommen. Und er hat auch direkt wirklich ein umfassendes Geständnis gegeben. Also er hat auch sofort gesagt, so yo, so das und das habe ich gemacht. Und obwohl er das Einzige, was er bestreitet, oder was heißt bestreitet, aber wo er sagt, das ist nicht so, wie die meisten glauben, er hat sich nicht gezielt ein weibliches Opfer gesucht. Also quasi, wer auch immer in dem Taxi gesessen hätte, den hätte er umgebracht. Es ging ihm nämlich einzig allein um das Auto. Weil er bezeichnet sich selbst als autonah. Er liebt Autos. Aha. Und dieser weiße Mercedes war wie ein Traum für ihn. Wie er ihn gesehen hat, beschreibt er das. Ich verstehe aber dann ehrlich gesagt nicht, das habe ich mich halt gefragt, aber ich habe bis jetzt keine Antwort darauf bekommen in keinem Artikel, weil er hat das Auto ja nicht gestohlen. Also wollte er nur in dem Auto mitfahren und fand das Auto so geil oder halt richtig, was? Ja, wie gesagt, weil er hat das Auto nicht gestohlen, er ist nicht damit durchgebrannt, er ist einfach nur als Beifahrer quasi mitgefahren eigentlich. Und dann denke ich mir auch so, warum musste er dann die Ingrid umbringen?
Ja, oder
ich meine, okay, wahrscheinlich so wegen Zeugen und dass man ihn nicht erkennt oder so, aber dann denke ich mir, okay, dann chillst du aber den halben Tag am Hauptbahnhof, wo 10.000 Kameras sind. Gehst in ein Taxi mit GPS.
Ja, das macht alles vorne und hinten keinen Sinn.
Ja, ich glaube halt auch ehrlich gesagt nicht, dass er wirklich nachgedacht hat, muss ich dir ehrlich sagen.
Ja, das glaube ich auch.
Also das macht halt null den Eindruck auf mich.
Und vor allem halt auch, seine Aussage ist dann auch dumm. Ja, das war das Auto und bla bla bla. Also gefühlt, wenn man sich jetzt Taxis anschaut, gefühlt jedes zweite Taxi ist ein Mercedes. was mir jetzt aber so es war auffällt.
Ein weißer Mercedes.
Oh nein, ein weißer Mercedes, der hat es ihm dann gegeben.
Ja, also Zitat, was er dann gesagt hat bei der Polizei war, es war das schönste, also dieses Auto war das schönste Modell gewesen, das er an diesem Abend in Linz geparkt gesehen hat.
The fuck?
Ich war so, okay, Bro, chill, es ist nur ein Auto. Ich meine, wir lachen jetzt drüber, aber das ist doch gestört, oder?
Ja, ist es.
Naja, so viel dazu. Das Ding ist, Erwin meinte ja, es ging ihm nicht um Ingrid und so weiter und so fort. Ihr Chef meint aber, also der Chef vom Taxiunternehmen meint, es natürlich kann das auch ein Zufall sein, sagt er, aber Ingrid hat in den letzten Monaten oder nicht letzten Monaten, letzten Wochen immer wieder von einem Erwin gesprochen, den sie geplant hat zu treffen. Also irgendein Mann, den sie kennengelernt hat, der Erwin heißt. Aber er meint halt auch, also die sind in Linz, es gibt sicher mehr als einen Erwin, das kann natürlich, aber es hat sich auch bis dato dann nie jemand gemeldet, der Erwin heißt und hat gesagt so, yo, ich bin dieser Erwin, mit dem sie geplant hat, sich zu treffen, weißt du?
Hm.
Also ich weiß nicht genau, was da das Ding war, ob wirklich, also der Erwin K. lügt und das eben nicht stimmt, was er sagt und dass die sich eigentlich doch vorher schon gekannt haben. I don't know. Im Prinzip macht es jetzt nicht den großen Unterschied, weil das, was er getan hat, ist passiert und ob die sich jetzt davor gekannt haben oder nicht, macht jetzt auch keinen Unterschied mehr, weißt du?
Ja, stimmt, ja.
Er berichtet dann der Polizei eben auch, weil die Polizei halt eben fragt, was er überhaupt in Linz gemacht hat. Er sagt dann eben, dass er von Wels nach Linz gefahren ist, weil er halt gedacht hat, Linz ist größer und anonymer und dort wird man ihn nicht erkennen, wenn er irgendwas macht und keine Ahnung. Also er ist wegen der Anonymität nach Linz gefahren oder gegangen. Das hören wir dann auch noch. Er ist nämlich zu Fuß gegangen.
Okay.
Und das war eben so sein Ding, weswegen er die Tat quasi in Linz begangen hat, obwohl er, also er hat die Tat ja nicht in Linz begangen, was ich eben auch nicht verstehe, er fährt von Wels nach Linz wegen der Anonymität, aber fährt dann mit dem Taxi von Linz nach, ich habe den Namen vergessen, Gunsenkirchen oder wie das heißt, was in der Nähe von Wels ist eigentlich. Also,
was? Ich habe da keinen Durchblick, ich bin einfach so blass.
Also ich verstehe es auch nicht, weil ich will gerne mal in den Kopf von dem reinschauen. Das muss doch ein komplettes Wirrwarr da drin sein, weil das macht, it doesn't make any sense. Like,
absolut nicht, nein, das macht absolut keinen Sinn.
Ja, auf jeden Fall, das hat er der Polizei erzählt. Ich kann mir nur vorstellen, wie die beim Verhör sitzen und sich so denken, so, fuck, was mache ich hier und warum?
Wurde da irgendwie, ich meine, ich weiß nicht, ob bei jedem ein Gutachten erstellt wird oder ob das auf die Schwere vom Verbrechen ankommt. Aber weißt du, ob da noch ein psychologisches Gutachten gemacht wurde? Oder weil es ergibt ja alles Gefühl, irgendwie keinen Sinn, was da
ja, redet. Also es redet auf jeden Fall eine Psychologin und eine Psychiaterin vor Gericht und die sagt doch etwas, aber ich habe jetzt nichts von einer festen Diagnose gelesen oder so.
Okay.
Mhm. Genau. Und wie er dann darüber redet, eben, dass er von Wels nach Linz gefahren ist oder gegangen ist, bla bla bla, fragt man dann schon halt auch, also fragt man ihn so, ja und warum hast du jetzt genau die Tat begangen? Weil ich meine, du hast Geld gestohlen, das wissen wir ja, du hast den Laptop und das Tablet gestohlen, du hast sie umgebracht, aber so, warum? Und dann antwortet er darauf, ja, er hat halt keinen anderen Ausweg mehr gesehen.
Woher, was?
Ja, die Polizei sagt dann auch so, ja, bitte erläutern Sie. Und er berichtet halt eben von seinem Werdegang. Also er ist halt eben Ende Februar aus dem Gefängnis rausgekommen. Und als er entlassen worden ist, hat er genau 200 Euro in der Tasche einstecken. Und er hatte eben kein Glück bei der Wohnungssuche. Und weißt du, wenn du keine Meldeadresse hast, ist schwierig mit Arbeit finden und so weiter und so fort. Und er war einfach ein bisschen lost und meistens konnte er sich auch, wenn er eine Wohnung gefunden hat, die irgendwie gesagt hat, okay, das kann irgendwie funktionieren, konnte er sich meistens die Kaution nicht leisten. Und er hat dann eben bis Anfang April immer wieder in Notschlafstellen in Wels geschlafen. Aber dort hat es ihm halt nicht wirklich gefallen. Und weil er meinte, er ist halt ein sehr ordentlicher Mensch und dort war es so unordentlich und unstrukturiert. Und wo ich mir denke, so, bevor ich Menschen umbringe und 50 Euro von ihnen stehle, schlafe ich lieber in Notschlafstellen, wo es halt etwas unordentlich und unstrukturiert ist.
Mhm.
Aber
ja. Ja, das kommt auch immer dann ganz darauf an, wie das Wesen von einem ist. Also als normal denkender, also ich will jetzt nicht sagen, er ist ein nicht normal denkender, aber
ich
halt,
würde das schon behaupten.
Okay. Aber ich finde halt, man kann, natürlich kann man das auch irgendwie anders machen und, also, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, zu was die Verzweiflung halt dann bringt, deswegen ist es für mich jetzt irgendwie ein bisschen schwer, da was zu sagen. Und ich möchte jetzt auch nicht irgendwas behaupten und dann irgendwas Falsches damit sagen, aber, ja.
Für jemanden, der noch nie in so einer Situation war, ist es wahrscheinlich auch einfach unmöglich, das nachzuvollziehen oder sich das vorstellen zu können, in so einer Notsituation zu sein. Aber er sagt halt auch, und deswegen, er hat sich immer am wohlsten gefühlt und am freisten eigentlich und ja, einfach wohlgefühlt im Gefängnis, weil dort hatte er seine Struktur, da hatte er einen Wohnplatz quasi, dort konnte er sein und es hat alles gepasst und deswegen war das Gefängnis für ihn eigentlich immer ein sehr angenehmer Platz.
Okay, sprich, das hat ihn irgendwie dazu dann verleitet.
Ich glaube schon, dass er auch irgendwie wieder diese Geborgenheit des Gefängnisses quasi gesucht hat.
Okay,
ich weiß, das ist halt so meine Interpretation des Ganzen.
Mhm.
Ja, er erzählt dann eben weiter, dass er eben die paar Tage vor dem Mord kein Geld mehr für Essen hatte. Er hat Wasser aus einem Bach getrunken und eben im Mistkübeln gestirdelt nach Nahrungsresten und Löwenzahn gegessen, weil er halt einfach kein Geld mehr hatte. Und also da tut es mir auch wirklich urleid. Aber es ist halt trotzdem null gerechtfertigt, so. Also,
ja, und es ist halt auch wenn man in einer Notsituation ist, ist es halt dann keine Ausrede und die Polizisten werden nicht sagen, wenn das so ist.
Ja, dann, eben. Dann also, ist dann ein Passé.
Ja, genau. Also das, ja, das sowas kann man halt nicht bringen. Also entschuldige,
das sehe ich auch.
Und es bringt halt auch nichts. Also es führt zu nichts. Du hast trotzdem einen Mord begangen oder du hast das getan oder halt was auch immer. Es rechtfertigt halt dann nicht, dass du, ich meine, scheiße, dass er in einer Notsituation war, tut mir auch sehr leid um ihn und es tut mir auch um jeden leid, der das irgendwie durchmachen muss. Aber dann halt zu sagen, ich habe es deswegen getan, einem anderen das Leben zu nehmen, nur weil du, also weißt du, wie ich meine, ich will jetzt nicht böse rüberkommen, aber das ist halt einfach jetzt nur die Wahrheit. Ich kann nicht jemanden anderen das Leben nehmen, nur weil ich in einer verzweifelten Situation bin und denke dadurch jetzt besser.
Genau.
Weil es wird halt nicht.
Eben. Ja, also ich glaube halt, dass er im Endeffekt einfach wirklich nur wieder ins Gefängnis wollte, so komisch das auch klingt.
Ja. Ja, weil er dort halt auch die Geborgenheit hatte, dort halt das Warme.
Ja, keine Sorgen, Bett. Ja.
Ja, eh richtig, ja. Ja. Hat sich dort keine Sorgen machen müssen, um wo verbringe ich die Nacht oder wie besorge ich mir was zu essen.
Genau, also er hat einfach wirklich dort ein, sage ich jetzt mal, sorgenloses Leben gehabt. Er musste sich, er musste halt auch keine Verantwortung übernehmen, weißt du?
Ja, klar.
Ja. Die Staatsanwaltschaft vor Ort, also als dann eben das Ganze schon vor Gericht gekommen ist, hat dann eben Erwin K. wegen Mord angeklagt und wegen schweren Raubes. Und Erwin K. bekam dann eben eine lebenslange Haftstrafe plus zusätzlich dann jetzt im Gegensatz zu den letzten Malen eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.
Mhm.
Es gab eben auch diese psychiatrische Sachverständige, die vor Ort war, und sie hat eben gesagt, dass man, dass der Erwin jemand ist, der Erwin ist jemand, vor dem man die Gesellschaft quasi schützen muss. Also, dass man ihn wirklich nicht rauslassen sollte und dass er eben ein Psychopath sei. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, ob das eine Diagnose ist, dass man sagt, jemand ist ein Psychopath, aber auf jeden Fall hat sie es so vor Gericht gesagt. Und ja, also er hat dann seine Strafe bekommen, die eben lebenslang ist, und er kam dann in die Justizanstalt Wels, und dort sollte er bis jetzt auch noch sitzen. Und ich glaube, das macht ihn auch ziemlich glücklich,
okay,
wenn ich das jetzt so behaupten darf.
ja, wenn man bedenkt, was er auch ausgesagt hat, dann
ja,
trifft das, glaube ich, zu.
Auf jeden Fall sehr ein interessanter Fall, den ich nicht kannte. Mhm. Und ja, das war's.
That was a very interesting case.
Dankeschön. Vielen Dank an den Zuhörer, der den vorgeschlagen hat. Der dürfte aus der Gegend kommen, hat er geschrieben.
Und, ich glaube, ich erinnere mich.
Ja, und ich hoffe, dass auch die Zuhörer jetzt etwas glücklich sind, die sich vielleicht etwas aktuellere Fälle gewünscht haben. Wir arbeiten daran. Und ja, ich würde sagen, Bilder zu dem Fall findet ihr auf unserem Instagram-Account.
Austrian True Crime Duo.
Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben.
An austriantruecrimeduo@gmail.com.
Oder ihr schreibt uns einfach für jede andere normale Mensch eine DM auf Instagram. Da sind wir am aktivsten. Da lesen wir mal alles. Da schreiben wir zurück. Da liken wir, da teilen wir und so weiter und so fort. Dort erreicht ihr uns auf jeden Fall. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche.
Ja.
Okay, dann ciao. Okay.
Tschüssi.